ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg für Sie im Studio, Stefan Oswald. Der 8. Mai 1945 war der Tag, an dem der Krieg in Europa endete. In vielen Veranstaltungen wurde in Berlin an die Kapitulation und die Befreiung von den Nazis erinnert. RBB24-Reporterin Maria Wölfle war in der Stadt unterwegs.
Am Brandenburger Tor erinnert eine Freiluftausstellung an das Kriegsende und die Zeit danach. Eine Klanginstallation gibt Erinnerungen von Zeitzeugen wieder. 12 Tafeln mit großformatigen Fotos, die eine Stadt zeigen, die in Trümmern liegt. Bilder, die beim Ehepaar Spiller schmerzhafte Erinnerungen hervorrufen.
Können Sie sich ja vorstellen, wie kaputt das alles war.
Das ist eben unsere Erinnerung, ne? Und dann zu erinnern, wie gut es uns heute allen geht. Sie brauchen sich ja nur die Bilder angucken. Wir sind in Trümmern groß geworden. Und die Kinder heute, die wissen vor lauter Luxus nicht, was sie mal sein lassen sollten.
Das Gedenken als Mahnung. Eine Botschaft, die bei der jüngeren Generation durchaus ankommt. Viele Familien mit Kindern studieren die Tafeln. So wie die 20-jährige Rosa mit ihrer Mutter.
Ich finde es immer auf neue irgendwie nochmal krass, das so zu sehen und zu wissen, so, das war irgendwie Deutschland halt vor 80 Jahren. Also man könnte schon vielleicht eine Mahnung auch nennen. Oder auf jeden Fall nochmal so ein Aufzeigen, dass halt wirklich das nie wieder irgendwie jetzt, spätestens jetzt halt anfangen muss.
Um kurz nach 12 erklingt auf dem Platz eine Friedensglocke, gegossen aus den Trümmern des Krieges. Transportiert von einer Pferdekutsche. Ihr Ziel, eine interreligiöse Schule in Jerusalem. Ein Verein will so den Friedensgedanken durch Völkerverständigung in die Welt tragen, sagt Pfarrer Helmut Katz.
Ich hoffe, dass wir es gemeinsam lernen als Deutsche. Ein Zeichen für den Frieden zu setzen.
Am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park singt der Ernst-Busch-Chor, ebenfalls vom Frieden. Die Stimmung ist entspannt. Man scheint sich einig zu sein. Das ist hier heute kein Ort für Streit. Vor der haushohen Statue eines sowjetischen Soldaten stehen Menschen fast andächtig Schlange. Sie wollen Blumen vor der Statue ablegen. Der Tag ist für die Menschen hier ein besonderer. Frau Blöss erklärt, warum.
Es ist für uns ein wichtiger Tag, weil wir würden heute nicht so, Sie und wir, nicht so leben, wenn wir nicht befreit worden wären.
Nicht nur russische Soldaten starben, als Berlin vor 80 Jahren fiel. Auch viele ukrainische. Das sichtbar zu machen, ist ein Anliegen der ukrainischen Aktivistin Nastasia.
Lebenswichtige Fakten sind, dass in Wirklichkeit Russen waren nicht einzige Bekämpfer des Nazismus. Eigentlich Großteil von ukrainischen Gelände wurden okkupiert. Ganz viele ukrainische Truppen, ukrainische Leute und Soldaten bei diesem Krieg damals gefallen sind.
Die einen hier finden, dass Russland den Gedenktag für seine Kriegspropaganda vereinnahmen will. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte deshalb im Vorfeld verboten, Flaggen und Symbole zu zeigen, die auf Russland hindeuten. Egal, wo an das Kriegsende gedacht wird. Das Brandenburger Tor wird von Sonnenuntergang bis Mitternacht mit einem Satz aus dem Grundgesetz angestrahlt, der doch alle vereint und im demokratischen Sinne mahnt. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Maria Wölfle war in Berlin unterwegs und an das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Folgen bis heute erinnerte auch der Brandenburger Landtag, und zwar auf einer Veranstaltung in Brandenburg an der Havel. Von dort RBB24 Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Musik aus den Ländern der Alliierten, die Deutschland vom mörderischen Nationalsozialismus befreiten, umrahmte die Gedenkveranstaltung des Brandenburger Landtages zum 80. Jahrestag des Kriegsendes im Pauli-Kloster in Brandenburg an der Havel. SPD-Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sagte in ihrer Ansprache, der 8. Mai sei ein Tag der Befreiung.
60 Millionen Tote. Darunter 6 Millionen Juden und Jüdinnen verfolgt und in Konzentrationslagern ermordet, gut 1,5 Millionen deutsche Zivilopfer, ebenso viele in unserem Nachbarland Polen. Unvorstellbare Zahlen für gewaltsam beendete Leben. Es ist unsere Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen, gerade damit Wörter wie Schlachtfeld, Frontlinie nicht mehr zu unserem Vokabular gehören.
Die SPD-Politikerin spannte den Bogen zum seit mehr als 3 Jahren bereits währenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.
Wir sind nach 80 Jahren und weit darüber hinaus zu tiefem Dank an die Befreier verpflichtet. Gerade deshalb schmerzt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine so sehr, weil Russen, deren Urgroßväter zu den Befreiern gehörten, in brutaler Weise ein Volk bombardieren, das selbst zu unseren Befreiern vom Nationalsozialismus zählte.
Krieg bedeute immer nur Leid, sagte Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, und er würdigte in seiner Ansprache die Zeitzeugen, die hochbetagt vor wenigen Tagen in den KZ-Gedenkstätten Ravensbrück und Sachsenhausen über ihren Widerstand gegen die Nazis berichteten. Wichtig sei,
dass wir alles dafür tun, damit die Erinnerung wachgehalten wird an den Holocaust als das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Und dass wir in unserem Land den Revisionisten, den Leugnern, den offenen oder auch manchmal verkappten neuen Nazis ganz klar sagen, bis hierhin und keinen Schritt weiter.
Aufstehen gegen Rassismus und für Frieden, darauf komme es heute, 80 Jahre nach dem Kriegsende an, so Woidke.
Wir dürfen es nicht beim Gedenken belassen, sondern daraus die Kraft ziehen, uns allem entgegenzustellen und allen entgegenzustellen, die bis heute nichts aus dieser Zeit gelernt haben. Geschichte darf sich nicht wiederholen.
In vielen Orten Brandenburgs, unter anderem in Garz an der Oder, in Prenzlau und in Friezen, sind noch heute Zerstörungen des Krieges ablesbar. An klaffenden Gebäudelücken und Einschusslöchern.
Thorsten Südow informierte. Der Brandenburger Verfassungsschutz hat die Landes-AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und darum gibt es Streit. Innenministerin Katja Lange von der SPD hat ihren obersten Verfassungsschützer gefeuert. Sie sei zu spät über diese Einstufung informiert worden, sagt Lange. Die Darstellung wirft Fragen auf. RBB 24 Landtagsreporterin Amelie Ernst hat recherchiert.
Das Bild bleibt diffus und bisher gibt es mehr Fragen als Antworten. Konnte SPD-Innenministerin Katrin Lange wirklich nicht wissen, dass die AfD im April oder Mai vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird? War ihr das Ergebnis der Prüfung vielleicht nicht recht? Warum musste Verfassungsschutzchef Jörg Müller wirklich gehen? Und warum wusste Lange nicht, dass die Entscheidungshoheit bei solchen Einstufungen allein beim Verfassungsschutz liegt? Für manche hat sich Lange bei alledem verkalkuliert. Andere drängen weiter auf Antworten, so wie die SPD-Landtagsabgeordnete Annemarie Wolf. Sie ist die Sprecherin ihrer Fraktion für die Bekämpfung des Rechtsextremismus.
Ich glaube, dass es wichtig ist, sich jetzt alle Seiten einmal anzuhören. Ich will da gar nicht auf Glauben oder Nicht-Glauben eingehen. Ich möchte gern die Fakten zu der ganzen Debatte hören. Was ist wirklich passiert? Was ist vorgefallen? Wer hat wen wann informiert? Ich kann noch mal sagen, ich bin sehr erstaunt über das aktuelle Verfahren, wie es gelaufen ist. Und jetzt würde ich gerne mehr zur Aufklärung haben.
Für Annemarie Wolf ist außerdem klar, dass der Verfassungsschutz nach intensiven Ermittlungen entscheiden sollte, welche Parteien oder Gruppierungen wie eingestuft und in der Folge beobachtet werden.
Der Verfassungsschutz ist genau die richtige Stelle, die das entscheiden sollte, ja.
Wolfs Fraktionskollegin Elske Hildebrand plädiert ebenfalls dafür, die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes ernst zu nehmen. Und auch für sie sind noch längst nicht alle Fragen rund um den Rauswurf von Jörg Müller geklärt.
Wir haben ja extra in unserer Demokratie diese Warninstrumente eingebaut. Und wenn die anschlagen, dann haben wir auch zu reagieren. Also ich gehe davon aus, dass die Einschätzung des Verfassungsschutzes Bestand hat. Und wie damit umgegangen wird, müssen wir in den nächsten Tagen, Wochen diskutieren.
Andere in der SPD-Fraktion stellen sich nun hinter die Innenministerin und kritisieren ebenfalls, dass Verfassungsschutzchef Jörg Müller die Ministerin und den Landtag so spät über die neue Einstufung informiert hat. Gleichzeitig räumt auch SPD-Innenpolitiker Andreas Noack ein, dass die Höherstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch eigentlich niemanden überrascht haben kann. Auch nicht die Ministerin.
Ja, die Einstufung war nicht nur nachvollziehbar, sondern die war ja zu erwarten. Und in der Öffentlichkeit ist ja seit Monaten darüber spekuliert bzw. diskutiert worden, wann denn diese Einstufung kommt. Und das Amt, unsere Abteilung Verfassungsschutz, hat gesagt, wir werden zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Einstufung vornehmen können, da werden wir dann aktiv werden. Wann das war und sein wird, wussten wir nicht.
Innenministerin Katrin Lange hat kurzfristig die Dienstanweisung zurückgenommen, wonach der Verfassungsschutz autark über Einstufungen entscheiden kann. Nun braucht es wieder ihre Unterschrift.
Die Fragen wurden gestern ausgeräumt durch die Ministerin und diese Fragen waren durchaus berechtigt und mussten gestellt werden.
Für die einen sind die Fragen beantwortet, für andere ist das Thema längst nicht vom Tisch. auch nicht innerhalb der SPD.
Aus Potsdam, Amelie Ernst. Demokratie ist keineswegs selbstverständlich. Das wissen auch 27 Schülerinnen und Schüler aus Senftenberg. Sie haben das Buch Hashtag Demokratie verfasst, ein Plädoyer. RBB24-Reporterin Alina Anders-Lepsch war bei der Buchvorstellung dabei.
Ganz aufgeregt sitzen sie in drei Stuhlreihen auf der Bühne im Senftenberger Theater. Jeder und jede mit einem Exemplar ihres Buches in der Hand und dem eigenen Kapitel aufgeschlagen. Viktor Badura zum Beispiel hat noch nie für ein richtiges Buch geschrieben. Und dann auch noch so persönlich.
Der jüngere Bruder meiner Uroma war Partisan und er kam ums Leben in Sachsenhausen. Ich fühle mich geehrt. Ich denke, meine Geschichte ist inspirierend.
Seine polnische Familie und der Nationalsozialismus. Oder was die Demokratie mit Florians Hobby Schach zu tun hat. Oder warum gerade junge Frauen sich den Widerspruch der Allesweide genauer ansehen sollten. Das alles sind Themen, über die 27 Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Engels-Gymnasiums Senftenberg geschrieben haben. Dona Kojacinski, Journalistin, Autorin und Herausgeberin des Buches, ist stolz auf ihre Schützlinge.
Die lernen ja in der Schule nicht emotionales Schreiben. Das haben die im Crashkurs gelernt. Ja? Und sie sind so mutig und so offen und zeigen so viel Haltung und haben so tolle Texte geschrieben, auch auf die Gefahr hin, dass man sie vielleicht dafür angreift.
Anton Steiger erzählt mir.
Wenn man sich jetzt Gewalttaten anguckt, dann bekommt man schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Angst würde ich jetzt nicht direkt sagen. Man ist eher so motiviert, für Arbeiten wie diese an dem Buch zu arbeiten und ein Zeichen zu setzen.
Wir wollen informieren und zeigen, dass es auch anders geht. Und bei vielen Jugendlichen geht es ja einfach vom Elternhaus aus. Deswegen wäre es vielleicht ganz wichtig, dass Schulen dieses Buch vielleicht mit in ihren Unterricht aufnehmen.
Sagt Jocelyn Woveries mit der Hoffnung, dass ihr Buch große Kreise zieht. Helfen soll dabei auch Schauspielerin Iris Berben. Sie hat das Vorwort geschrieben, denn
diesen Enthusiasmus von Schülerinnen und Schülern, das hat mich unendlich beeindruckt. Sie haben Mut und sie verdienen wirklich Respekt.
Die Schauspielerin Iris Berben im Bericht von RBB24-Reporterin Alina Anders-Lepsch.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodger. Ein Kleingarten ist für viele ein kleines Paradies auf Erden. Aber Kleingärten unterliegen strengen Auflagen, zum Beispiel was die Pflege und den Anbau bestimmter Pflanzen betrifft. Diese Auflagen bedrohen nun das Kleingartenglück eines älteren Berliner Ehepaars. Körperlich eingeschränkt droht Uta Israel Spelligen und ihrem Mann Wilhelm Spelligen die Zwangsräumung ihres Gartens.
Ich war immer schon so eine Blumentante. Ich habe früher schon bei meiner Mutti immer mit den Pflanzen mitgeholfen und habe dadurch eben die Liebe zum Garten auch selber bekommen. Anstrengend ist es schon, aber ich habe auch manchmal einen Hocker, auf den ich mich setzen kann. Da ist es für meinen Rücken nicht so schwer.
Seit 6 Jahren kämpfen die Rentner gegen die Räumung ihrer Parzelle. Der Vorwurf des Gartenverbandes, die Spelligens halten sich nicht an die gesetzliche Vorgabe, auf mindestens ein Drittel der Fläche Obst und Gemüse anzubauen. Auch wenn sie sich Mühe geben, reicht die eigene Kraft des Ehepaars tatsächlich nicht mehr für die vorgeschriebenen Arbeiten. Aber die beiden halten dagegen, sie würden tun, was sie können. Ein Gärtner darf laut Bundeskleingartengesetz nicht beauftragt werden, nur die Familie darf helfen.
Das ist im Juni passiert, da bin ich auch wieder gestürzt, weil der Vorstand mich unter Druck gesetzt hat. Die Hecke hätte geschnitten werden müssen und wenn die nicht geschnitten wird, dann müsste ich 350 Euro bezahlen. Und da ich das aber nicht wollte und ich zu meiner Frau gesagt habe, weißt du was, ich mach das, hab's auch geschafft. Und da wollte ich den letzten Rest von der Hecke im Gartensack ins Hochbeet kippen. Und das habe ich nicht mehr geschafft. Da lag ich schon auf dem Boden.
2019 kommt die erste Ermahnung des Vereins. Die Spelligens würden nicht genügend Obst und Gemüse auf ihrer Parzelle anbauen.
Und zwar haben wir diese 4 Hochbeete deshalb angelegt. Für uns hat es gereicht. Wir waren so ja der Meinung, dass wir mehr angebaut haben, also jetzt hier mit den Hochbeeten. Der Verband hat gesagt, das reicht nicht.
Es ist der Beginn eines jahrelangen Rechtsstreits. Wir vom RBB haben mit dem Vorstand vom Verein, dem Bezirksverband und deren Rechtsanwältin gesprochen. Öffentlich äußern will sich keiner, aber schriftlich teilt man uns mit, Zitat, Für in die Jahre gekommene Kleingärtner gibt es generell keine Sonderregeln zur Erleichterung der vertraglich vereinbarten kleingärtnerischen Nutzung. Diese ist Hauptzweck des Vertrags. Zitat Ende. Im Februar hat das Amtsgericht Pankow nun die Räumung verfügt. Der Anwalt von Uta und Wilhelm Spelliken, Jens-Jörg Sturzebecher, hat Berufung eingelegt.
Also wenn man nun sagt, es kann hier nicht alles bewirtschaftet werden, wie es vielleicht ein ganz junger Mensch macht, ist es doch nachgerade eine Pflicht auch des Kleingartenverbandes zu sagen, wir gehen mal zur Hand, wir helfen einfach mal, ohne es so zu formalisieren, ohne gleich einen Vorwurf daraus zu machen, sondern man könnte ganz einfach gemeinschaftlich mal sagen, gut ist dies und das zu machen, da helfen wir.
Das Ehepaar ist von dem jahrelangen Kampf um ihren grünen Rückzugsort deutlich gezeichnet.
Man wird, ich muss krass sagen, in den Hintern nur getreten und das ärgert mich und da verliert man langsam die Lust.
Ich merke, dass ich dadurch ziemlich nervlich belastet bin und auch manchmal körperlich sogar Schmerzen habe.
Berliner Kleingärten unterliegen strengen Auflagen. Sie sind keine reinen Freizeitgrundstücke. Deshalb sind sie auch sehr günstig in der Pacht. Mindestens ein Drittel der Parzelle muss für Gemüse- und Obstanbau genutzt werden. Erfüllen zu viele Gärten die Auflage nicht, ist der Bestand der ganzen Anlage in Gefahr. Deshalb kämpft der Vorstand für die Räumung.
Tja, da würde eine Enttäuschung sein, weil eigentlich unser Domizil sein sollte für die Rente.
Die Spellikens wollen eine Extra-Regel für sich, egal was das Gesetz sagt. Sie wollen ihren eigenen Platz im Grünen einfach nicht verlieren.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle drei Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.